Universität Hamburg.
Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung und auch vielen Dank für die Einladung, Frau Haff. Ich spreche normalerweise vor Soziologen und vor Soziologinnen und versuche ihnen soziale Dynamiken und Details vom Kampfkunsterlernen näher zu bringen. Ich freue mich deshalb besonders, dass ich heute in einem ganz anderen Kreis sprechen darf, nämlich vor Kampfkunstexperten und Expertinnen, die vermutlich über meine Kampfkunstwissen nur müde lächeln können, das tatsächlich im Vergleich nur ansatzweise ausgeprägt ist. In diesem Sinne werden Sie jetzt über Kampfkünste wahrscheinlich überhaupt nichts Neues lernen im Folgenden, sondern worum es mir stattdessen geht, ist eine Außensicht auf das Kämpfen lernen. Es geht mir um einen ethnografischen Blick auf die stumme Vermittlung eines Wissens, das sehr weithin im Medium des Körperlichen operiert. Innerhalb der Soziologie vertrete ich dabei einen praxistheoretischen Zugang. Das wird wahrscheinlich in dem Rahmen eher nebensächlich bleiben. Ich komme im Folgenden ganz kurz zunächst auf den Hintergrund, also auf die Idee der Ethnografie, und möchte danach damit darauf eingehen, wie implizites Wissen gelernt wird und wie es deshalb auch vermittelbar ist. Ich möchte dabei drei Schwerpunkte setzen. Zum einen geht es mir darum, normalerweise, wenn wir über Wissensvermittlung sprechen, dann denken wir eben ans Sprechen. Wir denken an verbale Wissensvermittlung. Weithin bekannt ist, dass es daneben auch so etwas gibt wie eine visuelle Wissensvermittlung. Dabei meine ich ein sehr weites Phänomen, das natürlich über den Einsatz von audiovisuellen Medien beginnt, aber das sich auch um so etwas dreht wie etwas zeigen, etwas vormachen, also was mit Goffman eine körperliche Kommunikation ist, aber im Grunde visuell funktioniert, ne? Also sozusagen mit einem bestimmten Abstand auch, Gestik, Mimik, auch die Kleidung, die ich in einem bestimmten Zusammenhang trage, sagt etwas darüber aus, wie ich diesen Zusammenhang einschätze. Und daneben gibt es zwei weitere, und das halte ich gerade auch im Hinblick auf das implizite Wissen für sehr wichtig, nämlich eine somatische Wissensvermittlung und eine technische. Beide funktionieren über Kontakt. Unter somatischer Wissensvermittlung verstehe ich eine Wissensvermittlung, die über Körperkontakt funktioniert, die gerade im sportlichen Zusammenhängen vermutlich sehr leicht zu finden ist. Außerhalb des Sports finden wir es zum Beispiel auch im Rempeln etwa, ist auch eine Kommunikation von einem Gefühlszustand oder so. Und das vierte, technische Wissensvermittlung, da geht es mir darum, was im Kontakt mit Dingen gelernt wird. Auch im Sport ganz üblich, Skifahren lernt man ja auch auf der Piste mit den Skien am Schnee und nur nebenbei in dem, was man darüber gesagt kriegt, wie es funktioniert. Zweitens möchte ich einen Schwerpunkt darin setzen, dass es vor dem Lernen noch eine Fähigkeit zu erlernen gibt, die ich als Sehfertigkeit bezeichnen möchte, nämlich eine körperlich basierte Fertigkeit der Wahrnehmung, die erlernt werden muss, bevor ich das, was mir gezeigt wird, überhaupt wahrnehmen kann. Und was ein Stück weit aus diesen beiden Ideen folgt, ist die These, dass Praktiken selbst ein instruktives Moment innewohnt. Kurz zum Hintergrund, ich habe eben eine ethnografische Studie gemacht. Ethnografie in der Soziologie heißt, dass man statt Beobachtungspunkten, wie man das etwa in der Interviewforschung hat, eine Beobachtungsstrecke setzt. Das heißt einen längeren Aufenthalt, meistens so etwa ein halbes Jahr, in dem Feld, das einen interessiert, betreibt. Das Zentrum ist die teilnehmende Beobachtung, also die Teilnahme an den Praktiken, die reflexiv beobachtet wird. Gleichzeitig geht es aber immer darum, alles Material einzusammeln, das man finden kann. Ne? Also man führt auch Gespräche, man versucht Videos zu machen, man nimmt alle möglichen Dokumente mit, die man findet und dergleichen mehr. Also es ist sozusagen tatsächlich die Teilnahme das Relevante daran. Das heißt, worum es uns geht, ist einen systematisch beobachteten und systematisch reflektierten Enkulturationsprozess zu betreiben. Der Unterschied ist, Enkulturationsprozesse finden wir immer, wenn wir in ein neues Feld kommen, und hier ist er systematisch beobachtet. Das heißt, dass im Grunde zwei Praktiken gleichzeitig stattfinden, und das möchte ich Ihnen am Beispiel einer Kontraststudie kurz zeigen, die ich in einer Flamenco-Tanzstunde gemacht habe. Sie sehen eine Flamenco-Tanzstunde auf den ersten Blick. Es wird Ihnen vielleicht, wenn Sie schauen, hinten im Spiegel auffallen, ist eine Person mit Kamera. Die gehört im Grunde da nicht hinein. Das ist die Ethnografin, die freundlicherweise für mich gefilmt hat. Und Sie sehen vielleicht auch, dass eine zweite Person, das sieht man im Spiegel, nicht so ganz klassisch angezogen ist. Die hat eine Hose an und ein T-Shirt. Was Sie auf dem Bild nicht sehen, die trägt auch nicht die richtigen Schuhe. Das bin in dem Fall ich. Das kam daher, dass wir angekommen sind zu zweit und gesagt haben, ja, wir würden gerne beobachten und so. und ob das okay ist mit der Kamera. Und die Schülerinnen, die nur zu zweit waren, haben gesagt, es ist okay, aber eine von euch tanzt mit, nicht nur wir beide. So. Und so kam ich dazu, in der Flamenco-Tanzstunde zu stehen und in meinem eigenen Material aufzutauchen. Und eben, was Sie daran sozusagen sehen, ist, sobald ich als Ethnografin im Feld bin, ist es nicht mehr das Feld alleine. Ne? Also sozusagen die ethnografische Tätigkeit hat immer, führt eine zweite Praxis mit ein. Und es finden quasi beide Praktiken statt. Und das, was sozusagen ich als Ethnografin im Feld und was ich auch in dem Kampfkunstverein, in dem ich mich aufgehalten habe, gemacht habe, ist, ich habe mich dafür interessiert, wie Wissen vermittelt wird. Man lernt dabei nebenbei auch etwas, also man lernt auch ein Stück weit Kampfkunst, aber sozusagen der Fokus ist ein anderer. Ich glaube, ich muss hier in dem Rahmen nicht extra erwähnen, dass es in dem breiten Bündel von Kampfkünsten auch Kampfkünste gibt, in denen das Kämpfen tatsächlich geübt wird. Das war in dem Fall meiner Kampfkunst so, falls es Sie interessiert, es ist Ninjutsu, aber ich glaube, es tut für den Rest der Ausführungen nichts zur Sache, welches spezifisch das war. Genau. Was allerdings relevant ist, ist, dass es eine der Kampfkünste war, wo paarweises Üben im Vordergrund steht. Das heißt, der Lernprozess findet so statt, dass es Demonstrationen gibt und danach ein paarweises Üben, wieder eine Demonstration und so. Also dass sozusagen das Vormachen und das Nachmachen zeitlich getrennt sind. Drei Tätigkeiten sind dabei zentral. Das Zeigen, das Üben und was mir eben wichtig ist, auch das Schauen. Also zeigen und schauen läuft gemeinsam, anhand derer tatsächlich beobachtbar werden soll, dass es eben diese vier angekündigten Formen der Wissensvermittlung gibt. Ich komme zuerst zur Demonstration. Ja, da haben wir sie nochmal, die vier. Demonstrationen sehen eben so aus, wie Sie das auf diesem hoffentlich gut anonymisierten Bild erkennen können. Sie haben es daneben in dem Schema noch einmal abstrakter dargestellt. Es ist eine stark fokussierte Situation. Sie haben in der Mitte ein Bündel von Personen, wir sagen ein Körperknäuel, also sozusagen zwei Körper, die etwas vorzeigen und rundherum ein Publikum, das auf die Situation schaut. Ist sehr praktisch, wenn ich mit der Kamera filme, weil ich dann ganz klar sehe, wo ich filmen muss. Demonstrationen sind dezidiert didaktische Praktiken. Das heißt, sie sind darauf ausgelegt, etwas zu zeigen, etwas vorzumachen, etwas zu vermitteln. Dennoch finden wir, und das war in der Kampfkunst ganz besonders ausgeprägt, ganz am Anfang ein Anfängerproblem. Und dazu möchte ich Ihnen ein Protokoll aus meinen Protokollen zeigen. Und zwar schreibe ich ganz am Anfang, einer der ersten Stunden, der Trainer und sein Partner zeigen gemeinsam einen Bewegungsablauf. Ich kann mich aber kaum mehr als zwei sich bewegende Körper erkennen, genauer ein sich bewegendes Körperknäuel. Wir beginnen zu üben, aber schon nach dieser kurzen Zeit kann ich mich nur noch vage an den gezeigten Bewegungsablauf erinnern. Und das, was mir am Anfang einfach nur als ein Anfängerproblem erschienen ist, hat tatsächlich einen systematischen Punkt darin, dass es Schwierigkeiten gibt, das, was man gesehen hat, danach in ein Übungswissen zu transferieren. Das wird tatsächlich auch im Feld reflektiert. Ich habe mit anderen Kollegen darüber gesprochen, die mir erzählt haben, sie haben auch länger gebraucht. Einer hat mir erzählt, es geht darum, eine bestimmte Blickschule mitzuvollziehen. Und zwar hat er mir erzählt, der Peter hat mir mal Tipps gegeben, wie ich schauen soll. Zuerst, wie fängt die Übung an, wie hört sie auf? Damit kenne ich Anfang und Ende. Der Rest dazwischen kommt dann schon irgendwie. Der nächste Schritt ist, welche Hand, welches Bein ist vorne agiert. Das Ganze war so eine Art Blickschule. Und tatsächlich sozusagen diese Blickschule bedeutet auch, dass man einfach über Zeit eine bestimmte Form zu schauen entwickeln muss, eben eine bestimmte Sehfertigkeit, die sich, und das ist das Spannende daran, nicht nur aus dem Sehen speist, also man kann es nicht ganz allein nur über Video gucken erwerben, sondern die sich aus der körperlichen Erfahrung im Üben speist. Man muss gewissermaßen innerlich mitvollziehen können, was gezeigt wird, um es nachvollziehen und nachmachen zu können. Und dabei finden wir gerade in der Kampfkunst drei Sichteinschränkungen. Die ersten beiden sind allgemeiner, also zum einen haben wir ein Problem mit der Geschwindigkeit. Normal vorgeführte Tätigkeiten sind normal also so schnell vorgeführt, dass wir Details nicht erkennen können. Das kann man gut sehen, wenn man Leuten zuschaut, die ein Kartenspiel spielen, das man nicht kennt. Man sieht sozusagen die Einzelbewegungen, aber man erkennt nicht, wieso die aufeinander folgen. Das zweite Problem, das kennen wir aus der Gestaltwahrnehmung, ist, dass es tatsächlich nicht nur um die Details geht, sondern auch um die Zusammenhänge zwischen den Details. Das heißt, dass man einen gewissen Gestaltblick entwickeln muss. Und die dritte Sichteinschränkung, und die ist tatsächlich spezifisch für Kampfkünste und macht deshalb die Kampfkünste, finde ich, soziologisch für so einen hochinteressanten Fall, die besteht darin, dass man in der Kampfkunst, eine der Fertigkeiten darin besteht, Bewegungsankündigungen gezielt zu unterdrücken. Das heißt, ich will nicht sehen, Also ich will nicht, dass der Gegner schon sieht, dass ich zu einem Schlag aushole, bevor ich einen Schlag mache. Das ist tatsächlich etwas, was wir im Alltag normalerweise nicht machen. Wir machen im Alltag genau das Gegenteil. Bevor ich mit dem Auto abbiege, blinke ich, damit der Gegenüber sieht, dass ich abbiegen werde. Ne? In der Kampfkurs machen wir das Gegenteil. Wir üben das Blinken zu unterdrücken, damit der Gegenüber das nicht sieht. Und das macht sozusagen das Demonstrieren noch schwieriger. Und es macht sozusagen für das Thema die Sache spannender. Trotz all dieser Anfangsprobleme sind natürlich Kampfkunstschüler nicht ganz alleine gelassen mit ihrer Blickschule. Wir haben gesagt, Demonstrationen sind didaktische Praktiken. Wir finden in Demonstrationen deshalb sozusagen Ethnomethoden des Demonstrierens. Also im Grunde ja kulturelle Methoden. Wir sehen am folgenden Transkript, das ich aus einer Kampfkunstdemonstration gesehen habe, ausgekoppelt habe, dass es nicht primär um verbale Wissensvermittlung geht. Also ein Teil dieser Demonstration, der Trainer kommentiert immer mit, ist, er sagt, genau, wir sind auf seinem Rücken, er macht es nochmal falsch. Okay, folgendes, es geht uns jetzt primär immer noch um die Bewegung. Das heißt, von hier jetzt hoch, von hier sichern. Kampfkunstexpertise im Publikum, ich bin sicher, Sie wissen nicht, worum es geht. Ja, das heißt, wir sehen an dem Transkript, es wird nicht verbal vermittelt, es wird irgendwie anders vermittelt. Es wird primär visuell vermittelt, aber sozusagen, und diese verbalen Hinweise, die sind eher so etwas wie ein verbales Zeigen, ein Visual Pointing oder a Verbal Pointing. Ne? Also sozusagen das Verbale, was in meisten Gesprächen dominant ist, hat an dieser Stelle eher so einen zeigenden Charakter. Und die wichtigen Informationen, die kommen auf einen visuellen Kanal. Genau, und damit das sozusagen besser rüberkommt in der Demonstration, finden wir eben 5 Ethnomethoden des Demonstrierens. Die Techniken werden nicht einfach vorgemacht, sondern sie werden verlangsamt. Sie werden zergliedert, damit so aus einem Bewegungsfluss eine Bewegungskette entsteht, die man verfolgen kann. Und sie werden kommentiert, ganz wichtig, einzelne Teile dieses Bewegungsflusses bzw. Bewegungskette oder auch ganze Bewegungsketten werden wiederholt und einzelne Teile oder ganze Ketten werden auch variiert. Das zeigt sozusagen die Breite der Bewegungsordnung. Und was man an der Stelle schön sehen kann, ist, dass das, was die Schüler als Blickschule beschreiben und das, was die Demonstration tut, ineinander greifen. Damit komme ich zum zweiten Teil, zum Üben. Sie sehen an diesen noch stärker anonymisierten Bildern, dass wir einen ganz unterschiedlichen Interaktionsaufbau finden. Ich hatte vorhin gesagt, die Demonstration ist eine stark fokussierte Situation. Üben dagegen ist eine polyfokale Situation. Das heißt, wir haben ganz verschiedene Aufmerksamkeitszentren, weil wir eben dieses paarweise Üben haben. Das fällt einem stark auf, wenn man filmt, weil man nämlich nicht weiß, wo man die Kamera hinrichten muss. Wir haben im gleichen Raum Paarinteraktionen und wir haben eine zweite Interaktion, das ist der Trainer, der rumgeht und schaut, was die Schüler machen, was sie schon verstanden haben, korrigiert, teilweise nochmal Sachen zeigt. Genau. Und das Spannende an der Stelle für meine Studie war tatsächlich diese Paarinteraktionen, weil wir in der Paarinteraktion primär eine somatische Wissensvermittlung finden. Das heißt, in der Paarinteraktion läuft die Wissensvermittlung nicht verbal wie auf Universitäten, sie läuft nicht visuell wie in der Demonstration, also auch, aber sie läuft eben primär somatisch. Das kann man etwa beobachten beim Wurflernen, ne? Also sozusagen an der Stelle, wo der Gleichgewichtsbruch nicht funktioniert und der Partner einfach wieder am Boden steht und nicht in den Wurf gerät. An der Stelle habe ich ein körperliches Feedback von dem Partnerkörper, nämlich, dass irgendetwas an der Bewegung nicht geklappt hat. Wir finden das auch intentional, wenn zum Beispiel Hände verrückt werden, weil man falsch gegriffen hat, oder wenn Übungen erleichtert oder erschwert werden, ne? Also sozusagen an einer bestimmten Stelle, damit man entweder drüber rutscht und was anderes üben kann, oder aber damit eine bestimmte Bewegung geübt werden kann. Und das ist besonders spannend, wir finden eine Eigenlogik von Bewegungsabläufen. Und die möchte ich Ihnen am folgenden Protokoll. Ich weiß, was ich sagen wollte. Sie erinnern sich vorhin an das Interviewtranskript, ne? Der Rest dazwischen kommt dann schon irgendwo. Das ist die Teilnehmerbeschreibung, deshalb die Folie. Und hier ist das Protokoll. Konstantin, das sage ich dazu, ist ein wesentlich versierterer Schüler, als ich das damals war. Also der war schon Schwarzgurt und kam zu spät. Und deshalb hat er die Demonstration verpasst. Und wir waren in der Partnerinteraktion und Konstantin muss sich nun den Bewegungsablauf von mir, einer Anfängerin, vormachen lassen. Ich versuche redlich in ihm zu zeigen, vertue mich aber ständig und korrigiere meine Bewegungen immer wieder, sodass Konstantin nie einen vollständigen und korrekten Ablauf zu sehen bekommt. Er lässt mich eine Weile zeigen, dann probiert er den Ablauf einige Male selbst. Schließlich gelingt es ihm, den Bewegungsablauf mittels meiner Informationen und seines Hintergrundwissens zu rekonstruieren, ihn selbst richtig zu machen und mir im weiteren Verlauf des Übens Tipps zu geben. Das heißt, was wir in diesem Protokoll finden, ist einen ganz interessanten Wechsel der Wissenshierarchie. Zunächst einmal haben wir die Situation, dass sozusagen die Anfängerin im Grunde einen Wissensvorsprung hat, weil sie die Demonstration gesehen hat, und der verändert sich aber im Laufe. Ne? Also so, und das zweite Spannende ist, dass man offensichtlich mit dem richtigen Hintergrundwissen einen Bewegungsablauf rekonstruieren kann, den man gar nicht gesehen hat. So ähnlich wie man einen Lückentext vervollständigen kann, wenn man das notwendige Wissen, also vor allem die passende Sprache, kennt für den Lückentext. Genau. Und es gibt noch ein drittes Phänomen, das ich im Hinblick auf die Eigendynamik von Bewegungsordnungen ganz spannend finde. Das ist die Vermittlung von Sinn durch Demonstrationen. Also wir hatten anfänglich gesagt, Demonstrationen sind didaktische Situationen. Das heißt, sie unterscheiden sich von etwas, was eine originäre Situation wäre, dadurch, dass sie eben explizieren, dass sie was vorzeigen. Wenn ich auf dem Video Demonstrationen anschaue, also man kann sozusagen so vergleichen, dann sehe ich, dass in einem Bewegungsablauf in der Demonstration eine bestimmte Dauer hat, also in einem Fall 12 Sekunden, das ist sozusagen die Detailanalyse, die ich gemacht habe. Und dann schaue ich mir nachher die Übungsvideos an, dann sehe ich, dass die Schüler das in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten nachmachen. Und das Interessanteste war, dass gute Schüler es in einem Drittel der Zeit machen. Also die 12 Sekunden von der Demonstration hatten die guten Schüler in vier Sekunden nachgemacht. Ne? Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man, dass die nicht genau das nachmachen, was sie gezeigt bekommen, sondern sie machen das nach, was der Sinn dessen ist, was sie gezeigt bekommen haben. Und das können sie nur, wenn sie das entsprechende Hintergrundwissen haben. Und das zeigt aber, dass sie eine ganz spezifische Sehfertigkeit ausbilden, nämlich nicht nur das zu sehen, was gezeigt worden ist, sondern vor dem Hintergrund einer spezifischen Bewegungsordnung das zu sehen, was gezeigt werden soll. Also etwas zu sehen, was streng genommen nicht gezeigt worden ist. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, dass Um und Auf vom Kampfkunstlernen ist eine vielschichtige Internalisierung, die nicht nur Bewegungsmuster umfasst, sondern zuallererst eine spezifische Sehfertigkeit. Sie erlaubt in der Demonstration einen kampfkunstspezifischen Ablauf zu sehen und dabei störende Elemente auszublenden. Zudem muss man jedoch, und das denke ich ist in Kampfkünsten besonders stark ausgeprägt, lernen zu sehen, was in der Demonstration streng genommen nicht gezeigt werden kann. Das ist nämlich gerade in den Kampfkünsten auch deshalb so schön ausgeprägt, weil man sozusagen ja nicht wirklich schlägt. Ne? Und man kann es auch in der Demonstration nicht machen. Also wir lernen nie, also wir zeigen und üben nicht genau das, was wir lernen wollen. Die große Herausforderung an Lehrende ist in diesem Sinne, sich auf genau diesen Schritt wieder zurück zu begeben. Ne? Also sozusagen ein bisschen nachvollziehen zu können, was jemand sieht, der diese Sehfertigkeiten noch nicht hat. Und dennoch, und das halte ich für wichtig, vermittelt sich das Wissen der Kampfkunst tatsächlich im Tun und nicht nur in den Demonstrationen. Es vermittelt sich, wie gesagt, in vier Formen, nämlich verbal, visuell, somatisch und technisch, und zeigt so, dass in den Praktiken selbst ein instruktives Moment liegt. Vielen Dank. Thank you.